wir sind ja noch in der kleinen Miniserie Alles im Griff, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Heute endet das schon, zwei Teile. Und da geht es ja um Prioritäten und so ein bisschen auch, wie sieht mein Alltag aus, wie nutze ich meine Zeit. Und meine Frage an dich ist heute, hey, wenn du eine Bestandsaufnahme deiner Prioritäten machst, ja, stell dir mal diese zwei Fragen heute, ganz konkret. Wie verbringst du deine Zeit und wie gibst du dein Geld aus? Also einmal drüber nachdenken, okay, meine Prioritäten im Alltag, so, wie verbringe ich meine Zeit und wie gebe ich mein Geld aus? Okay, heute geht es um zwei Themen. Einmal um deine Zeit und einmal um dein Geld. Come on, freut ihr euch? meine Kontonummer wird gleich eingeblendet. Nein. Dein Zeitplan und deine Ausgaben verraten eine ganze Menge über deine Prioritäten und Werte in deinem Leben. Also wenn du viel Zeit mit deinen Freunden verbringst und du magst es, dann ist ja, dann heißt es, dass du sehr, sehr Beziehungen schätzt, ja. Oder wenn du viel Zeit damit verbringst, so viel Geld wie möglich zu verdienen, dann legst du großen Wert auf Reichtum. Oder wenn du viel Zeit damit verbringst, in deinen Spiegel zu schauen, dann legst du Wert auf dein Aussehen. So, und letztendlich sind deine Stunden, ja, sind die Währung deines Lebens. Und das wirft dann die Frage auf, hey, wie verbringst du deine Zeit? Und deine täglichen Gewohnheiten, deine täglichen Aktivitäten, die sagen eine ganze Menge darüber aus, über deine Prioritäten. Da kannst du gerne weiterklicken, Kathi, ne? Kannst gerne mitverfolgen und immer klicken. Genau, deine täglichen Gewohnheiten verraten deine Prioritäten. Und wenn es um Prioritäten geht, dann geht es nicht nur darum, unsere Gewohnheiten vielleicht mal zu verändern, zu sagen, okay, warte mal, da passt was nicht in meinem Leben, ich muss vielleicht mal Dinge ändern oder einen anderen Wert nehmen für mein Leben oder andere Gewohnheiten annehmen. Es geht nicht nur darum, es geht auch darum, die richtige Perspektive auf diese Gewohnheiten zu haben oder auf das, was du tust. Und wie schon erwähnt, deine Prioritäten werden dadurch sichtbar, wie du deine Zeit verbringst. Und vielleicht ist dein Kalender voll von Aufgaben, jetzt Schule, Lernen, Dinge tun, bis hin zu irgendwelche Referaten vorbereiten oder irgendwelche Hausarbeiten schreiben oder irgendwie Dinge machen. Ja, und das ist so cool, es ist auch so richtig wichtig, dass wir diese Dinge haben in unserem Leben, weil das gehört dazu. Aber wenn es um Prioritäten geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass eine der obersten Prioritäten in unserem Leben Menschen sein sollten. Menschen, ja, nicht Dinge, sondern Menschen. Und ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Menschen zum Beispiel helfen, Menschen für Menschen sorgen, Menschen dienen so. Und wirf mal einen ehrlichen Blick auf das, was du tust in deinem Alltag, ja, auf deine Prioritäten, auf wie du deine Zeit verbringst, wie du dein Geld ausgibst zum Beispiel. Und frag dich jetzt mal ganz konkret, was tue ich für andere? Was tue ich für andere in meinem Alltag? Was tue ich für andere bezogen auf meine Zeit, bezogen auf mein Geld zum Beispiel? Was tue ich für andere? Ich gebe euch mal 10 Sekunden und dann könnt ihr mal kurz Gedanken machen. Was tue ich für andere in meinem Alltag? Denn laut der Bibel gewinnst du, wenn du gibst. Es ist ein göttliches Geheimnis dahinter, dass du sagst, indem ich gebe, gewinne ich. Indem ich gebe, bekomme ich. Und lass uns mal untersuchen, erstmal, wie wir unsere Zeit verbringen sollten. Ja? Was schreibt zum Beispiel Paulus darüber? Paulus ist ein ganz gewiefter Mensch gewesen. Er hat viele gute Sachen geschrieben. Und in Kolosser 3, 23 bis 24, da lesen wir Folgendes. Da schreibt er an diese Gemeinde dann in Kolosser: Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ja, in diesem Abschnitt schlägt Paulus eine ganz neue Perspektive auf die Arbeit in dem Fall. Und er sagt hier, hey, worin auch immer eure Arbeit besteht, ja, du solltest so tun, als würdest du Gott dienen. Egal, was du tust, du dienst nicht den Menschen am Ende, sondern du dienst Gott damit. Und ja, und wir haben richtig gehört, ja, also alles, in allem, alle Dinge, alle Tätigkeiten, alles, was du tust. Und der Kontext ist hier bei Paulus, er spricht eigentlich jetzt diese Verse zu christlichen Sklaven. Ja, damals in der römisch-katholischen Kultur war es gang und gäbe, dass dann diese wohlhabenden Häuser auch Sklaven hatten. Er spricht jetzt christliche Sklaven an und sagt, hey, auch wenn ihr irgendwie komische Sachen machen müsst, also wenn ihr viel machen müsst im Haushalt ihr kriegt Aufgaben ohne Ende, tut das mit voller Hingabe, denn ihr tut das am Ende für Gott. Und Paulus, wenn man so seine Briefe mal anschaut, dann lesen wir auch an anderen Stellen, wo er immer wieder schreibt, so sinngemäß, hey, alles, was ihr tut, tut es im Namen Jesu, alles, was ihr tut, tut es für Gott und so weiter. Also wir sehen dieses Konzept von Paulus immer wieder. Und um das mal ein bisschen poetischer auszudrücken, kann man zum Beispiel Psalm 103 eins nehmen, ja? Das ist mal eine ganz andere Perspektive drauf. Da schreibt zum Beispiel David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Ja, drückt das Gleiche eigentlich aus. Alles, was mich ausmacht, alles, was ich tue, alles, was ich von mir gebe, das tue ich am Ende eigentlich nicht für Menschen. Ja, ich tue es schon für Menschen, aber am Ende tue ich es nicht für Menschen, sondern ich tue es für Gott. Und das ist, wie Paulus hier so die Gemeinde erinnert, hey, das mit ganzer Hingabe zu tun, weil wir am Ende mit unseren Dingen, die wir tun, oder mit unserem Dienst Gott dienen. Oder in Epheser 6, Vers 7, da schreibt er auch, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Also ob du jetzt Hausaufgaben machst oder im Park spazieren gehst, ob du Pizza auslieferst, ja, oder ob du irgendwie Dinge tust, tu alles mit dieser Einstellung, Haltung, Perspektive, hey, ich tue es als einen Dienst für Gott, okay? Und das müssen wir erstmal klarkriegen. So, Gott, alles echt, come on, meine Hausaufgaben, das tue ich eigentlich nur, um einfach, ja, keine schlechte Note zu bekommen, irgendwie keinen Strich zu bekommen, ich weiß nicht. Und da denkt man so, boah, Gott, echt alles? Also in allen Dingen soll ich so eine Haltung einnehmen, dass ich am Ende das für dich tue? Und das ist nicht irgendwie, ist nicht komisch, das ist irgendwie nicht auch, weiß nicht, passt das überhaupt rein? Und ich glaube, ja, Gott fordert uns heraus, mit unserem Leben, was uns ausmacht, ihm die Ehre zu geben. Und so einfach es klingt, so einfach ist es ja auch. Also wie gesagt, du kannst da alles reinpacken. Und es ist ganz wichtig, dass du diese Haltung einnimmst, weil wenn du diese Haltung einnimmst, hey, ich tue meine Dinge am Ende nicht nur für mich, ja, damit ich irgendwie beruflich weiterkomme, damit ich irgendwie einen Schulabschluss habe, was ja alles cool ist, was dir ja auch nützt. Aber am Ende tust du es in dem Wissen, hey Gott, ich tue es für dich, ja. Wo ich mir die Ehre geben mit dem, was ich tue. Und wie es am Ende mal dann zusammenläuft, das weiß ich auch nicht, wie Gott das dann irgendwie macht mit deinem Leben. Aber wenn wir so eine Haltung haben, Dinge zu tun mit voller Hingabe, wo wir wissen, hey, da ist ein Gott, der hat mich beschenkt mit irgendetwas. Zum Beispiel, er hat mich beschenkt damit, dass ich zur Schule gehen darf. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, er hat mich da mit einem Job beschenkt oder er hat mich irgendwie beschenkt mit einer Fähigkeit. Zum Beispiel, hey, ich spiele Schlagzeug. Dann ist das so cool, die Haltung zu haben, hey, ich spiele Schlagzeug nicht für mich, sondern ich spiele Schlagzeug, damit Gott die Ehre bekommt. Ja, oder ich mache meine Hausaufgaben, damit ich gut in der Schule bin und damit ich ein Licht sein kann für andere Menschen, ja. Ich gebe mein Bestes für das, was ich bekommen habe von Gott. Und so können wir das anwenden auf unser Leben. Ja, Gott danken für Abi-Prüfung. Hast du schon mal gemacht, alle Abiturienten jetzt hier? Ja, Gott zu danken oder Abschluss für die Abschlussprüfung, wie auch immer. Ich glaube, das ist so schwierig, ja. Hey Gott, danke dafür. Aber am Ende tust du es und denkst so, hey, cool, ich darf hier jetzt einen Abschluss schreiben und ich darf das für mein Leben mitnehmen und ich darf weitergehen mit Gott, in seinen Wegen auch irgendwie gehen und entdecken, was er für mich hat. Wie schön ist es zu wissen, dass man nicht nur für seinen Chef arbeitet, sondern am Ende auch für Gott. Ja, wie schön ist es zu wissen, dass man nicht nur für eine ätzende Prüfung lernt, sondern am Ende eigentlich für Gott das Ganze tut. Wie schön ist es zu wissen, dass man nicht nur eine Spezie für seinen Freund ausgibt, damit er sie genießen kann, nein, sondern auch am Ende ist es ein Dienst für Gott. Du hast deinen Freund gesegnet mit einer Spezie, ja, und der Freund freut sich darüber, aber am Ende ist das eine Freude, die bei Gott ankommt, okay? So können wir echt alles, was wir tun, können wir diese Haltung tun, dass wir es für Gott tun. Du dienst Gott in allem, was du tust. Oder mal als Frage, dienst du Gott in allem, was du tust? Ja, das ist mal eine ganz spannende Frage. Hey, dienst du Gott in all dem, was du tust? Dienst du Gott in all dem, was du tust? Und ich will dir sagen, dienen geht über die Arbeit hinaus, denn es ist Anbetung. Ja. Wenn du anfängst zu dienen, dann ist es nicht nur einfach so, ja, ich arbeite, ich investiere Kraft, Zeit, Energie. Hey, wenn du es mit einer Haltung tust und du weißt, warum du es tust, dann ist es am Ende ist es Anbetung für Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Dass wir verstehen, dass der Dienst an Gott echt Kraft hat, weil es Anbetung ist, ja, wenn wir Dinge für Gott tun. Und hier möchte ich euch gerne drei Veränderungen mitgeben, die du sehen wirst, wenn du einen Lebensstil des Dienens annimmst. Ja, wenn du anfängst, deine Zeit zu investieren, Menschen zu dienen, Menschen zur Priorität zu machen und nicht deine eigene Geschichte. Ja, es geht nur um mich. Ich will dir drei Veränderungen mitgeben, die du sehen kannst, wenn du wirklich anfängst, Menschen zur Priorität zu machen und sie anfängst zu dienen. Erstens, dienen hilft dir, Freunde zu finden. Du hast die Möglichkeit, echt tiefe, bedeutungsvolle Freunde zu finden, wenn du in einem Team arbeitest, ja? Mal Beispiel ganz praktisch bezogen auf hier, Jugend. Hey, wenn du anfängst, dich in einem Team irgendwie zu integrieren und sagst, boah, ich habe irgendwie Bock, dabei zu sein, Teil von dem ganz Großen hier zu sein, dann hast du das Potenzial, dass du hier Freunde findest oder in deinem Team, wo du auch bist, Freunde findest, die vielleicht echt auch zu deinen besten Freunden werden. Und in der Regel entscheidet man sich ja, wo man dienen möchte. Ja? Also basierend auf Leidenschaft, von Fähigkeit, sagt man ja so, hey, okay, ich schnupper vielleicht mal irgendwo rein, aber am Ende sagst du ja, okay, ich kann das gut, deswegen bin ich jetzt zum Beispiel in diesem Team drin. Und so, wenn du zum Beispiel liebst, Musik zu machen, natürlich ist dann die erste Anlaufstelle, ja, Lobpreis, cool, Lobpreis, ja. Und das, natürlich wirst du dann im Lobpreisteam Leute finden, die auch diese Leidenschaft teilen. Hoffentlich, ja. Oder wenn du sagst, ja, ich liebe es anzupacken oder Räume herzurichten, Dinge umzugestalten, dann wirst du in diesem Team auch Leute führen, die sagen, hey, ich habe auch Bock, immer das zu machen und du wirst Interessen finden. Oder wenn du sagst, hey, ich liebe es, Menschen zu bedienen, dann wirst du in diesem Team, zum Beispiel Service-Team, ja, läuft gerade nicht so viel wegen Corona, aber zum Beispiel sagst, ich liebe es zu bedienen, dann wirst du in diesem Service-Team Menschen finden, die auch diese Leidenschaft teilen. So ist da ein Riesenpotenzial in dem Ganzen, dass man Freunde findet, in dem, dass man dient. Und ich sag dir, Jugend ist die beste Plattform, dass du anfangen kannst zu sagen, hey, ich möchte gerne einem Team beitreten, ich möchte Freunde finden. Ich möchte Menschen kennenlernen. Ja, es muss nicht immer die besten Freunde sein, aber das Potenzial ist so groß, dass du Menschen kennenlernst, die zu deinen Freunden werden. Deswegen ist das eine Veränderung, die du, glaube ich, sehen wirst im Laufe der Zeit, dass du Freunde findest. Seid ihr noch mit mir? Ja? Okay. Zum Beispiel, ich weiß, man kann ja dieses Prinzip auch anwenden auf andere Sachen. Zum Beispiel, wenn man jetzt seinen Sport liebt, ich hab mal 7 Jahre Handball gespielt und war Captain, Leute, ich war Captain. Aber ich weiß noch ganz genau, indem ich im Verein war, habe ich auch Menschen kennengelernt oder auch meinen besten Freund kennengelernt, Torben. Was für ein cooler Name, ne? Torben. Ich habe Torben kennengelernt, der war mein best Buddy so, bis der Herr kam, nein. Oder auch Fußball war auch so. Ich war einmal kurz im Fußballverein, habe aber jemanden kennengelernt und selben Interessen gehabt und wir waren gute Freunde. Und das Prinzip, das können wir auch anwenden auf Dienste, auf Teams, wo du sagst, hey, ich möchte gern Teil von einer Menschengruppe sein, weil ich glaube, da sind Menschen drin, die mir auch irgendwie helfen, die mir auch was bringen in dem Sinne, ja, wo ich sage, hey, da kann ich Freunde finden, die mich unterstützen, die mich begleiten. Und das ist eine Veränderung, die, glaube ich, sehen wirst. Und wir alle sehen uns nach wertvollen und guten Freundschaften, glaube ich. Das Zweite ist, dienen hilft dir, deinen Platz zu finden. Der Paulus, der vergleicht die Gemeinde, wenn man jetzt die Bibel anschaut, mit einem menschlichen Körper. Okay, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört. Ein menschlicher Körper, so die Gemeinde, also auch wir als Jugendgruppe zum Beispiel, mal runterzubrechen, wir sind so wie ein menschlicher Körper. Der Mensch besteht aus verschiedenen Körperteilen und alles ist wichtig. Und deswegen, wenn du dienst, ja, dann tust du dich mit anderen Gläubigen zusammen, dann bist du verbunden mit anderen Gläubigen und ihr habt ein gemeinsames Ziel, ja, Gott die Ehre zu geben in dem Dienst, so Gott groß zu machen. Wenn du Teil wirst und wenn du anfängst zu dienen, dann bist du Teil von diesem Körper so, ja, ich meine, du bist nicht in dem du dienst Teil davon, aber Gott wünscht dich, dass du das entdeckst. Wenn du gläubig wirst, dann bist du schon Teil von diesem Körper, aber Gott möchte, dass du es aktivierst. Und das, deswegen ist es so wichtig, dass du Teil davon wirst, weil ohne einen Finger funktioniert nicht alles so wunderbar. Ja, ohne irgendwie mein rechtes Auge kann ich nicht so gut sehen. Und das ist so ganz klassisch, ganz einfaches Bild, wie Paulus die Gemeinde beschreibt. Und es ist so cool, wenn man anfängt zu dienen, dass du auch andere Persönlichkeiten kennenlernst, lernst die Fähigkeiten anderer Menschen kennen und man ergänzt sich. Und es ist so ein Riesenschatz darin, wenn man Teil von diesem Körper wird, ja, Anführungszeichen, Teil von der Gemeinde und anfängt zu dienen. So, es hilft dir, einfach zu sehen, hey, ich bin Teil von etwas, was viel größer ist als ich selbst. Und ich sag's dir, es wird immer deine Grenzen sprengen, wenn du Teil von etwas bist, was größer ist als du. Wenn du dein Limit bist in deinem Leben, dann wirst du immer an Grenzen stoßen. Deswegen verbinde dich mit einer Sache, die größer ist als du selbst. Zum Beispiel Youth Life. Ja, wir glauben daran, dass Gott groß ist, dass er größer ist als alles andere. Und wenn du Teil von Youth Life wirst, dann glaube ich, dass Gott deine Grenzen erweitern wird und dich gebrauchen wird. Und deine Rolle oder deine Aufgabe, wie banal sie auch erscheinen mag, kann echt die Ewigkeit eines Menschen beeinflussen. Wo zum Beispiel, hey, wir haben hier ein Welcome-Team. Ein Welcome-Team, hammermäßig, genial. Das Welcome-Team ist so wichtig, weil wenn ihr hier reinkommt, dann sind die ersten Personen, die Hallo sagen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir ein Hallo bekommen und dass wir uns dann wohlfühlen. Denk mal so, ja, ist halt Welcome-Team, ist ja okay, ne? Braucht man vielleicht nicht, aber vielleicht ist es auch nett. Hey, Welcome-Team ist extrem wichtig für diesen ganzen Abend. Die sind Teil von etwas Größerem. Oder auch das A-Team, ja, das Aufbauteam, so, hey, die richten hier die ganzen Lampen her und gucken, dass Dinge nicht im Weg stehen, ja, was auch immer. Und damit du dich wohlfühlst hier, okay? Damit du dich wohlfühlst und das ist ein Teil, die tragen einen Teil dazu bei, dass die einfach sagen, hey, ich bin Teil von etwas Größerem, ich diene, ich bringe auch etwas zum Tisch. Oder auch Technik, ja, Ton und Beamer, muss ich gar nicht sagen, das würde ich mir gar nicht hören, ich würde keine Texte lesen können und so weiter. Das heißt, finde deinen Platz, weil indem du deinen Platz findest, wirst du Teil von etwas Größerem. Und das ist extrem wichtig. Und es kann die Ewigkeit eines Menschen verändern. Weil wenn Menschen hier hinkommen und sagen, ich fühle mich wohl, öffnen sie ihr Herz und sagen, boah, Gott, du bist so gut. Und so bringt jeder seinen Teil dazu, trägt jeder seinen Teil dazu bei. Was du also heute tust, kann sich bis in die Ewigkeit auswirken. Ja? Was du heute für andere tust, kann sich bis in die Ewigkeit auswirken. Und das Dritte ist, dien hilft dir, deine Bestimmung zu finden. Freunde, Platz, aber auch deine Bestimmung. Ja? Wenn Gott durch dich wirkt, wirkt er letztendlich auch immer in dir. So, die Bibel lehrt uns, dass Gott Werke vorbereitet hat für dein Leben, die du entdecken darfst. Ja? Epheser 2, Vers 10. Er hat Werke vorbereitet für dein Leben, die du entdecken darfst. So, und wenn du diese Pläne auslebst, dann bist du in dieser Bestimmung Gottes drin. Wenn du Gott fragst, hey Gott, wo willst du mich haben? Und dann fühlst du deinen Platz und dann lebst du in deiner Bestimmung und dann und indem du diese Pläne auslebst, diese vorbereiteten Werke, dann lebst du in der Bestimmung, ja, die für dich maßgeschneidert wurde. So, Gott ist so gut, dass er nicht irgendwie sagt, hey, alle Stephans, alle über einen Haufen, alle können nur das eine. So, er sieht jeden Stephan auf dieser Welt individuell. Das ist cool. Ja. Aber setz doch mal deinen Namen ein. Ja. Er sieht dich individuell und hat maßgeschneiderte Pläne für dein Leben. Dinge, die er vorbereitet für dich. Und deswegen... Dienen hilft dir, deine Bestimmung zu finden. Und es ist so kraftvoll, wenn du etwas tust und du dabei sagen kannst, dafür wurde ich geboren. Das ist doch cool, ne? Zu wissen, hey, ich bin am richtigen Ort, ich bin am richtigen Platz. Das ist so kraftvoll, wenn man das sagen kann. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch das irgendwann mal sagen kann. Hey, dafür wurde ich geboren, dafür bin ich geboren, dafür hat Gott mich hier auf diese Welt gesetzt. Also ich will in diesem Sweet Spot sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich will da sein. Und deswegen will ich anfangen zu dienen, weil in diesem Dienen kann Gott mich an die richtige Position oder an die richtige Stelle auch stellen, in der Bestimmung, in der ich leben soll. Ja, also, ob du Stühle stellst für den Gottesdienst, ob du irgendwie ehrenamtlich in einer Suppenküche Menschen versorgst, ja, oder ob du dich hinsetzt und einen Freund in Not ermutigst oder ob du einfach einen richtig coolen Post schreibst auf Snapchat, Instagram, wo andere Menschen ermutigt werden. So, hey, alles, was du tust, das tust du für den Herrn. Okay, und Gott wird dich immer lenken und führen und leiten in deinem Dienst. So, wenn du ein erfülltes Leben führen willst, dann werden Menschen zu einer deiner obersten Prioritäten. So, sei echt ermutigt, dass du deine Zeit echt hier in der Gemeinde, in der Jugend, wo auch du herkommst, ist egal. Aber dass du deine Zeit investierst für Gott, dass du anfängst zu dienen, Menschen zu dienen, Menschen zur Priorität zu machen. Du wirst merken, wie Gott das gebrauchen wird. Amen. Seid ihr da? Yes. Und wir als Leitungsteam, echt, wir können es kaum abwarten, auch erwarten zu sehen, was Gott durch dich tun will. Ja? Wir sehen immer hier so die Leute, die vorne sind, wir sehen immer Leute, die immer irgendwie Technik machen. Und du denkst manchmal so, hey, was kann ich überhaupt? Hey, wir können es kaum abwarten, was Gott durch dich tun kann. Ja? Und ich liebe diesen Spruch, ich glaube, den haben die Elevation Church, die hat das als Motto. Und übersetzt sagen die, hey, erlebe, was Gott durch dich tun kann. Oder was Gott durch dich tun kann. Erlebe, was Gott durch dich tun kann. Ja, und indem du wagst, indem du einen Schritt gehst und sagst, hey Gott, was hast du denn für mich? Erlebe es. Erlebe, was Gott durch dich tun kann. Das ist so kraftvoll. Und wir haben ja jetzt besprochen, wie wir unsere Zeit verbringen sollen, ja, Menschen zu dienen. Es ist jetzt nicht nur Samstag, es ist nicht nur Sonntag, es ist echt die ganze Woche. Wie kann ich Menschen dienen? Wie kann ich für Menschen ein Segen sein? Wo hat mich Gott hingestellt? Und wir kommen jetzt einfach auch mal zu sprechen, wie wir mit unserem Geld umgehen dürfen oder was das auch aussagt über unser Leben. Ja? Letztlich ist Geld ein Spiegel, in dem wir auch unsere Prioritäten sehen können. Ey, ich hab mal echt einige Dinge angeschafft in meinem Leben. die habe ich so schnell bereut. Ne? Zum Beispiel habe ich mal so eine, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war bestimmt jung. Und ich habe mal so eine richtig grüne, helle Hose gekauft. Ja. Amen. Amen. Und ich hab mal diese grüne Hose gekauft und ich dachte, ja, das, ich muss da ein bisschen mit dem Trend mitgehen. Das war so gerade so ein Trend, so grelle Farben zu tragen, so helle. Und ich war da im Laden, ich schaue meine Hose an, ich ziehe sie an und denke so, eigentlich habe ich so gemerkt, dass sie mir gar nicht gefällt, aber ich dachte so, come on, du musst ja auch einer von denen sein. Ne? Und da habe ich die gekauft und ich habe sie einmal angehabt und dann halt auch nie wieder. Ja, nie wieder. So ein Ding angeschafft, wo ich sage, boah, ey, das ist so dumm gewesen von mir. Ich habe mal vor 2-3 Jahren von meinem Geburtstagsgeld habe ich mal so ein Zeichentablet gekauft. Ja, man kennt ja so, wo man dann mit einem Stift hat, man kann das mit einem Computer verbinden, dann kannst du halt auf dem Tablet zeichnen, das wird dann gespiegelt bei Photoshop, was auch immer. Und ich dachte, hey, du brauchst so ein Ding, weil dann wenn deine Designs werden noch besser. Und man sieht ja immer so die kreativen Leute, die haben immer so ein Tablet, die malen ja immer drauf. Und ich dachte so, hey, wenn ich so ein Ding habe, automatisch werde ich besser in meiner Gestaltung. Und ich habe mir so ein Ding gekauft, ja, so, glaube ich, 120 Euro oder so. Und ich habe es verbunden, ich habe es angeschlossen, aber ich habe gemerkt, das bringt mir gar nichts so richtig. Und ich hab was angeschafft, wovon ich dachte, hey, das wird mir was nützen, ja, und ich werde dadurch besser oder ich kann was Besseres dadurch. Und es war einfach ein Fehleinkauf, eine Fehlinvestition. Ich würde sagen, die grüne Hose war schlimmer, aber... und jetzt ist es, dieses Tablet ist jetzt auch einfach staubig im Regal und ich habe schon mal die Hoffnung, dass ich es mal auspacke und ich merke so, Gott wirkt dadurch, aber die Zeit ist noch nicht reif, deswegen ist es echt bisher eine Fehlinvestition. Ich versuche mittlerweile echt mein Herz zu prüfen, bevor ich Dinge kaufe. Hey Stefan, warum willst du das jetzt kaufen? Also vor allem, wenn es jetzt um mich geht. Ne? Stefan, warum willst du jetzt Geld dafür ausgeben? Das habe ich mir angewöhnt, so das zu fragen und bin ich gierig nach diesem neuen Ding oder klebt da mein Herz dran so oder ist es auch sinnvoll? Also einfach so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle jetzt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Hast du schon mal Dinge gekauft, die du bereut hast? Ja? Sind hier Leute da? Hey, okay, danke. Also Dinge zu kaufen, die man auch bereut hat, die man einfach auch echt falsch eingekauft hat. Und sehen wir uns auch mal wieder an, was Paulus dazu sagt, wie wir unser Geld ausgeben. Ja? Und hier ist dein Rat, in 2. Korinther 9, 6 bis 8. Da steht, denk daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig haben, das ihr mit anderen teilen könnt. Oder Vers 8 nochmal aus einer anderen Übersetzung, da steht es mal irgendwie richtig knackig. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Hey, in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit werden wir alles haben, was wir brauchen. Schreibt Paulus, sagt die Bibel, sagt Gott selbst, ja, durch Paulus. Zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht werden wir alles haben, was wir brauchen. Plus sogar so viel, dass wir Dinge übrig haben, die wir weitergeben können. Ein Überfluss, ja. Und ich will sagen, hey Gott, Gott ist ein Gott des Überflusses, ja. Gott ist nicht überflüssig, sondern er ist ein Gott des Überflusses, ja. Come on, das war ein guter Satz, ja. Er ist nicht überflüssig, sondern er ist der Gott, der alles im Überfluss hat. So, Gott ist nicht sparsam, ja. Gott ist auch nicht sparsam mit den Gedanken, die er über dich hat, ja. Gott ist nicht sparsam mit den Dingen, die er für dich hat. Gott ist nicht sparsam mit seiner Liebe zu dir. Gott ist nicht sparsam mit seiner Versorgung für dich. Und wenn Paulus hier über Großzügigkeit spricht, ja, dann nutzt er das Bild von Saat und Ernte. Und diese Wortwahl von Saat und Ernte, die haben die damals noch mal mehr verstanden, ja. Da waren so Bauern vielleicht in der Gemeinde von Korinth. Und die dachten so, Amen, Paulus, ja. Du sprichst über Saat und Ernte. Genau das ist richtig, ja. Wer nicht viel sät, der kann auch nicht viel ernten. Und das ist das Prinzip, so was Paulus verbindet, in Bezug auch auf Geld und eigentlich sogar auf Großzügigkeit. Und die Ernte erfordert immer eine Saat, sonst kannst du halt auch nichts ernten. So, wenn ein Bauer all sein Saatgut in einem Tresor aufbewahrt und sich weigert, es auszusehen, wird er keine Ernte einfahren. Seine Familie kann nicht versorgt werden und so weiter. Und das Gleiche gilt für dich. Wenn du etwas erwartest in deinem Leben, dann musst du anfangen zu säen. Dann musst du anfangen zu sagen, hey, ich fange an, auch mal Dinge rauszustreuen. Und das heißt für dich, ja, dass du, wenn du in deinem Leben erwartest, hey, ich will, dass Menschen mich lieben, ja, zum Beispiel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt und einfach. Dann will ich dir sagen, dann musst du Liebe streuen. Ja? Wenn du erwarten willst, dass Menschen freundlich zu dir sind, dann strahle Freundlichkeit aus. Wenn du erwartest, dass wenn du Ermutigung brauchst, ja, dann ermutige andere. So, das, was du aussäen wirst, das wirst du auch immer ernten. Das ist ein Prinzip, was Gott hier uns lehrt, ja. Es ist keine Geldzurückgarantie bezogen auf Geld, ja. Ich investiere Geld, so Gott in dein Reich, und ich will, dass du mir das auch, zehnfach zurückgibst, so. Es ist keine Geldzurückgarantie, dieses Prinzip. Es geht darum, hey, dass wir investieren und dass wir, so erwarten können, dass Gott es segnet. Und das Gleiche gilt auch für deine Finanzen. Wenn du großzügig säst, ja, wirst du auch Großzügigkeit ernten. Und deswegen hat Gott ja in der Bibel diese Vorgabe gemacht, im Alten Testament, auch in seinem Volk Israel, ja, den Zehnten zu geben. Ja, vielleicht hast du dich gefragt, hey, wieso machen das die Gemeinden so? Warum lehren sie, den Zehnten zu geben, ja, den zehnten Teil des Einkommens? Und im Alten Testament, in Maleachi 3, 6 bis 10, das ist halt vor allem diese Stelle, wo Gott seinem Volk echt befahl, 10% des Einkommens in seinen Tempel zu geben. Ja, 10% quasi für Gott zu geben. Und das liegt nicht daran, dass Gott von deinem Bankkonto Geld haben will. Das braucht er gar nicht. Sondern er will eigentlich nur ich nehme mal das Wort Gier aus deinem Herzen nehmen. Ja, Gier ist ein heftiges, ungezügeltes Verlangen nach grüner Hose. Okay? Das ist, was Gier ist. Heftiges, ungezügeltes Verlangen. Prediger 5, Vers 9 sagt das zum Beispiel so. Das finde ich ganz spannend. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies, alles ist so sinnlos. Das finde ich richtig gut, dass es die Bibel schreibt. Hey, alles ist sinnlos. Ja? Deine Gier ist sinnlos. Du wirst immer mehr haben wollen. So, Großzügigkeit zeigt, dass Gott in deinem Leben Priorität hat. Wenn du merkst, okay, ich bin so ein kleiner Gierschlund, wie das Hedrick sagen würde, letzten Freizeit. Gierschlund, das ist ein cooles Wort. Und du merkst, hey, eigentlich, ich gebe Geld aus für mich. Ich gebe Geld aus, um dass es mir gut geht. Hauptsache für mich, muss Geld ansammeln. Hauptsache nur das, was mir gut tut. So. Dann kann man schnell erkennen, hey, dass Gott vielleicht nicht so die oberste Priorität hat. Weil Gott liebt es, wenn wir großzügig sind. Er liebt es, wenn wir gerne geben und wenn wir nicht dran hängen. Und hier nochmal zum Schluss jetzt ganz schnell, auch nochmal zum Punkt Geld. Drei Dinge, die mit dir geschehen, wenn du gibst. Gott belohnt dich. Das Erste, Gott belohnt dich. So, Paulus versprach hier den Korinthern, dass Gott sie reichlich segnen würde, wenn sie geben. Ja? So, wenn wir geben, dann gibt Gott zurück. Und das bedeutet nicht, dass wir dass das Geben wie ein Glücksspiel ist, ja, bei dem wir einfach wie so ein Spielautomat Dinge reinschmeißen und dann ja, mal gucken, was am Ende rauskommt. So wir sind nicht großzügig, weil wir eine Gegenleistung wollen. Das wäre eine verkehrte Haltung. Und mir hilft es immer, einen Perspektivwechsel zu machen zu den Dingen, die ich habe. Okay? Alle von uns haben Dinge. Wir besitzen Dinge. Wir haben Smartphone, ja, in der Regel. Wir haben ein MacBook, einen Computer zu Hause, whatever. Wir haben Kleidung, wir haben Musikinstrumente. Und all das ist so cool, dass wir es haben, ja, und dass wir es einsetzen dürfen. Aber am Ende des Tages ist all das, hat Gott dir geschenkt. Und oft sind wir gar nicht unterwegs, dass wir denken so, Gott, ja, das habe ich mir doch selbst gekauft, das habe ich doch geschenkt bekommen von meiner Familie und die haben dafür gearbeitet. So. Am Ende des Tages ist all das, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Und das, wenn du diese Perspektive einnimmst, dann wirst du verstehen, okay, Gott, eigentlich, ich bin schon so krass gesegnet von dir. Und hier schreibt Paulus jetzt nochmal in dem Brief, hey, ihr werdet sogar in dem Geben, werdet ihr nochmal beschenkt werden. Ja, Gott, mit was denn? Du hast uns doch schon so beschenkt. Ja, das ist einfach ein Bonus, ja. Gott ist so gut. Er ist so gut, dass er uns noch zu dem, was wir schon haben, einfach segnen möchte. Weil er Großzügigkeit liebt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen Perspektivwechsel haben darüber, was wir eigentlich im Leben haben. Ja. Ich habe meine 1600 Euro Gibson-Gitarre gekauft. Ja, ich habe dafür gearbeitet, aber am Ende ist es ein Geschenk Gottes, dass er mir eine Arbeit gegeben hat, dass ich das kaufen durfte. Und dieser Perspektivwechsel ist extrem wichtig, weil dann verstehen wir, dass all das, was Gott uns dann noch zusätzlich gibt, ist einfach ein netter, schöner Bonus. Und wir sind so dankbar, dass Gott so großzügig ist, auch mit uns. Das Zweite ist, Gott ordnet deine Prioritäten neu, wenn wir großzügig sind, wenn wir geben, ja. So, du kannst dein Vertrauen im Besitz setzen oder du kannst dein Vertrauen in Gott setzen. Und das eine kann sich in einem Moment ändern und das andere oder der andere ändert sich nie. Und meine Frage an dich ist, woran willst du festhalten? Ja, ist ja offensichtlich. An die Person oder an das, was sich nicht ändert. Ja? So, Besitz, Geld kann sich in einem Moment alles ändern. Und du musst gucken, worin hast du dein Vertrauen gesetzt? In Gott oder in das, was du besitzt? Und es ist unmöglich, gierig zu sein und gleichzeitig Gott nachzufolgen. Das passt nicht zusammen. Das ist nicht Gottes Wesen. So, eins der schönsten Beschreibungen für Gott ist, finde ich nach wie vor, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Ja. Es gibt auch viele andere schöne Sachen, aber ich finde, Gottes Großzügigkeit beschreibt ihn so einfach dermaßen gut. Großzügig in seiner Liebe, großzügig in seinen Gedanken, großzügig in dem, was er wieder diese Welt geschaffen hat, in seiner Kreativität. Come on, Gott ist ein großzügiger Gott. Habe ich dein Amen? Come on. Und deswegen, deine Hoffnung liegt in Gott. Ja. Oder auch mal das so ausgedrückt, deine Hoffnung liegt in deinem Erlöser, nicht in deinen Ersparnissen. Deine Sicherheit liegt in deinem Schöpfer und nicht in deinem Vermögen. Das Dritte ist, Gott verändert dich. Gott verändert dich, wenn du großzügig gibst. Paulus sagt, Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Ja, Gott liebt einen fröhlichen Geber, das kennen wir ja auch. So, und einfach ausgedrückt kann man sagen, Großzügigkeit macht dich glücklich. Ja, Großzügigkeit macht dich glücklich. Und wir denken oft, dass Glück halt mit dem kommt, wenn wir uns Dinge anschaffen. Ja, und ich muss zugeben, als ich mein iPhone 10 geschenkt bekommen habe, von Lars sogar, ja, das ist einfach ein mega großzügiger Typ, habe ich schon so Freude gespürt, ja, und das ist doch voll in Ordnung. Gott hat nichts gegen Freude an Besitz und so. Aber die Frage ist, ist unser Vertrauen darin, hängt unser Herz da? Und das ist halt diese Gefahr, dass, dass wenn wir denken, dass Glück halt in diesen Dingen liegt, wie ich kaufe mir neue Sneaker, ich kaufe mir ein schönes Auto, ja, was alles cool ist. Ich habe eine Gehaltserhöhung oder was auch immer. Ich kann mir das und das jetzt anschaffen. So. Das ist alles cool. Aber dein Glück wirst du da nicht finden. Du wirst immer für einen Moment sagen, das macht mich glücklich. Aber am Ende des Tages verliert es diese Wirkung. Und es gibt einfach nur eine Person oder ein Gott, dieser eine Gott, der dich glücklich macht. Ja. Und die Werbung sagt immer, hey, wir nach mehr streben müssen, dass wir mehr Geld haben müssen. Ja? Das sagt die Werbung uns immer wieder. Wir müssen Dinge kaufen. Wenn du das hast, wenn du das Shampoo hast, dann wirst du nicht, kannst du keinen Haarausfall haben. Ja? Oder wenn du diese Creme kaufst, dann wirst du nicht alt aussehen. Und so können wir halt immer auf diese Werbung reinfallen, immer wieder. Aber am Ende des Tages ist das alles nur, was so temporär ist. Und Gott ist derjenige, der dich verändert und der dich glücklich macht. So Gier ist wie das Trinken von Salzwasser. Du wirst zwar voll, aber du wirst nie erfüllt sein. Ja. Und Großzügigkeit ist dann ein Heilmittel. So, wenn du denkst, so in deinem Leben, ich struggle so richtig mit meinem Geld, ich gebe Dinge aus für Dinge, für Sachen, wo ich sagen würde, hey, boah, unnötig, nur für mich, whatever, bringt keinem was, dann würde ich dir sagen, hey, dann sei großzügig in deinem Leben. Und die Band kann gerne nach vorne kommen und ich will dich ermutigen, dass du deine Prioritäten in dem Punkt Zeit und Punkt Geld mal überdenkst. Ja? Wie nutzt du deine Zeit? Dienst du anderen Menschen? Haben Menschen eine Priorität in deinem Leben? Oder dienst du nur dir selbst quasi? Bist du nur für dich da? Bist du sehr egoistisch unterwegs? Wie ist es mit deinem Geld? Was gibst du aus? Für was gibst du Dinge aus? Gibst du gerne oder bist du eher gierig nach neuen Sachen, nach mehr für dich? So, ich will sagen, ein großzügiger Lebensstil bringt deine Prioritäten in die richtige Reihenfolge, indem du echt großzügig gibst mit deiner Zeit und mit deinem Geld. Und natürlich kann man sagen, so hey, aber man muss aufpassen, dass man jetzt auch bei dem Punkt Dienst, dass man sich selbst auch im Blick hat. Ja? Man kann unendlich viel dienen, man kann unendlich viel geben. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich selbst auch im Blick hat. Aber oftmals sind wir eher auf der anderen Seite, wo wir sagen, hey, ich. Aber ich möchte es gerne mal erwähnt haben, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir uns selbst nicht vernachlässigen, keine Frage. So, wir gewinnen, wenn wir geben. Ja? Und auch bei diesem Thema, hey, ich zwinge dich zu gar nichts. Du kannst hier sein, du kannst mal wegen diesen 5 Jahre einfach kommen und genießen. Habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube, vor allem, wenn ich die Bibel lese, dass darauf ein Segen liegt, wenn wir anfangen zu geben. Und ich sag für mich, ich habe mich entschieden, hey Gott, wenn da ein Segen drauf liegt, dann will ich auf dieser Segensspur unterwegs sein. Ja? Gott, wenn es wahr ist, dass du sagst, indem wir großzügig geben, indem wir uns einklinken, indem wir einfach ihr Teil von einem Team werden, indem wir dienen, wenn du sagst, da liegt ein Segen drauf, dann will ich das haben. Und ich habe für mich entschieden, ich wäre dumm, wenn ich das nicht in Anspruch nehmen würde. Ja? Und ich will trotzdem sagen, Gott liebt dich jetzt nicht mehr, wenn du sagst, ja, ich werde jetzt Teil eines Teams. Gott wird dich immer noch genauso lieben, ja. Ob du Teil eines Teams bist oder nicht. Gott liebt dich genauso. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir verpassen was, wenn wir uns nicht dem hingeben. Und deswegen eine Ermutigung, auch eine Herausforderung vielleicht für dich heute Abend, so, hey, wo stehe ich mit meiner Zeit? Wo stehe ich mit meinem Geld? Was tue ich da? Denn in Matthäus 5, Vers 16, da steht, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist das ultimative Ziel bei all dem. Ja. Menschen sollen sehen, wie groß Gott ist. Ja, Menschen sollen sehen, wie gut unser Vater im Himmel ist. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich nochmal Lieder singen. Wir haben einen Gebetspunkt da hinten. Nehmt das gerne wahr. Und genau, lass uns nochmal kurz eine Minute Zeit nehmen, dass du darüber nachdenkst. danke, Jesus, dass du auch jetzt immer wieder Anleitung gibst für unser Leben, dass wir auch ganz praktisch auf unser Leben schauen können und dass wir herausgefordert werden, auch Entscheidungen zu treffen, Gott. Und ich bete, dass du uns heute Abend herausforderst mit dieser Frage, ja, wie investieren wir unsere Zeit und wie investieren wir unser Geld? Gott, ich bete, dass du uns da echt hilfst, auch zu verstehen, dass du ein großzügiger Gott bist, der alles gegeben hat, der selbst deinen eigenen Sohn gegeben hat für uns, damit wir nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Gott, danke für deine Großzügigkeit. Das sehen wir in allen Facetten. Das sehen wir überall, wenn wir dich sehen, Gott, das sehen wir Großzügigkeit. Und ich danke dir für, Gott, dass du auch deinen Segen draufgelegt hast, dass wir großzügig sein dürfen, dass wir gerne geben dürfen. Und ich bete, Gott, dass wir das verstehen ganz neu für uns. Und so danke ich dir, Gott, für jeden Einzelnen hier. Du kennst jeden einzelnen Menschen hier, jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt auch, was wir mitbringen. Du weißt auch vielleicht unsere Enttäuschung. Gott, du weißt, was wir auch durchlebt haben. Und du weißt auch, wo wir Angst haben, wo wir auch strugglen, Herr. Und Gott, du begegnest uns genau dort. Und du weist uns nicht ab, sondern du nimmst uns an und du beschenkst uns mit deiner Liebe, Herr, auch an diesem Abend. Und dafür danke ich dir, Herr. Und deswegen, wenn du heute Abend hier bist und du brauchst eine Begegnung mit Gott, so, mit dem lebendigen Gott, dann suche nach ihm. Öffne dein Herz, heb deine Hände als einfach Zeichen, sodass du Gott, hey, hier bin ich, Gott, ich brauche eine Begegnung mit dir. Ich will verstehen, wie großzügig du bist in meinem Leben. So sei heute nicht zurückhaltend, sondern sei ganz aktiv und öffne dein Herz. Ich glaube, dass Gott hineinsprechen möchte auch in dein Leben.